Heute ist Pfingsten. Keine Sorge, ich habe mich nicht im Kalender vertan. Nicht auf dem Kalender, aber bei uns im Gottesdienst. Aber kurz sind wir alle zusammengezuckt, genau. Man hat nichts verpasst. Vergangene Woche sind wir ja eingestiegen in eine neue Reihe Gemeinde, die bewegt wird durch die gute Nachricht. Und wir wollen uns inspirieren lassen von Berichten der ersten Gemeinde. Wir wollen entdecken, was eine lebendige Kirche ausmacht und warum es gut ist, dass man Teil einer solchen Gemeinschaft ist. Und wir wollen das, was da hinten im Eingangsbereich hängt, dieses Bild mit Heimat bei Gott, mit Menschen unterwegs, wir wollen das tatsächlich mit Leben füllen. Wir wollen das erleben, was das heißt, so aus einer guten Basis mit Menschen ganz unterschiedlichster Herkunft in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen unterwegs zu sein und Leben miteinander zu teilen. Und diese ersten Kapitel aus der Apostelgeschichte, die sollen uns dabei helfen. Und letzte Woche haben wir darüber nachgedacht, was es heißt, sich so auf das Wesentliche zu fokussieren, sich nicht zu verzetteln in zweitrangigen Fragen, sondern den entscheidenden Fragen auch den ersten Platz einzuräumen. Und heute geht es an der Stelle weiter. Letzte Woche ging es darum, dass Jesus seinen Jüngern einen klaren Auftrag gegeben hat, eine klare Mission gegeben hat, die für Kirche bis heute gilt. Und an der Stelle geht es heute weiter, denn Jesus hat bei dieser Mission Hilfe versprochen, Beistand versprochen. Er hat Hilfe versprochen durch die verändernde Kraft des Heiligen Geistes. Und ich weiß, dass das mit diesem Heiligen Geist und überhaupt mit Gott und drei Personen und so, dass das nicht ganz einfach ist für jemanden, der das vielleicht nicht schon länger gehört hat. Und selbst für die, die das getan haben, ist es nicht einfach. Aber das ist das, wie die Bibel uns Gott vorstellt. Einen Gott in drei Personen. Und eine dieser Personen ist eben der Heilige Geist, der Teil von Gott, von dem Gott sagt, der wohnt tatsächlich in den Nachfolgern Jesu. Und was genau das bedeutet und welche Veränderung diese Kraft, die vielleicht für manche so ein bisschen ominös ist, ein bisschen verwirrend vielleicht manchmal auch oder geheimnisvoll, darüber wollen wir heute nachdenken, wie sich das auswirkt, und dazu schauen wir uns diesen Text an aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 1 bis 16 und dann 37 bis 41. Und es geht an der Stelle nicht nur um den Heiligen Geist, sondern es geht ganz viel um Veränderung, wie dieser Heilige Geist, wenn er kommt, etwas völlig neu macht. Und das ist für uns alle spannend, aber vielleicht für gerade die auch spannend, die sagen, genau das wünsche ich mir eigentlich in meinem Leben. Ich wünsche mir, dass da etwas anders wird. Ich ringe und kämpfe mit bestimmten Themen jetzt schon länger und ich würde mir einfach wünschen, dass da nochmal etwas Neues reinkommt. Und gerade für die ist auch dieser Text heute durch Gottes Geist komplett verändert. Ich lese die Verse und man kann auch hier vorne wieder mitlesen aus Apostelgeschichte 2. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie wieder alle am selben Ort versammelt. Also sie sind die Jünger und Nachfolgerinnen, Nachfolger Jesu. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es denn, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nicht-Juden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten, fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er: Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Dann kommt eine längere Predigt mit vielen Zitaten aus dem Alten Testament und wir springen an das Ende dieser Predigt. Da heißt es, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und lasst, jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie: Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Durch Gottes Geist komplett verändert. Es sind 3 Veränderungen, über die wir heute Morgen nachdenken wollen. 3 Veränderungen, die in dieser Geschichte deutlich werden. Das eine ist von der Zerteilung zur Einheit. Das zweite von Angst zu Mut. Und das dritte von Ich zu Jesus. Von der Zerteilung zur Einheit. Die Ausgangssituation ist, dass dieser Jüngerkreis Männer und Frauen, nicht nur die 12, sondern auch noch einige mehr, dass die zusammen sind in einem Haus und sie warten. Jesus hat ja gesagt, er will diesen Heiligen Geist schicken und sie warten. Es ist alles noch mehr im Geheimen, man weiß immer noch nicht genau, was wird da kommen, wird da noch was passieren. Und dann kommt dieser Heilige Geist und er kommt eben mit verschiedenen Phänomenen, die nochmal deutlich machen, hier passiert etwas, was einzigartig ist. Da ist etwas Besonderes. Es gab diesen Heiligen Geist auch vorher schon. Es ist auch im Alten Testament, also im vorderen Teil der Bibel, die Rede davon, dass Gott seinen Geist bestimmten Menschen schenkt. Aber das war nicht so in der Breite, das war nicht für alle und nicht für alle dauerhaft. Und jetzt ist Pfingsten und das Pfingstfest, das war ein jüdisches Fest. Eigentlich war es ein Erntefest, dass man sich daran erinnert hat, man hat so die erste Ernte eingebracht, ein Erntedankfest. Aber die Juden haben es auch gefeiert, um sich daran zu erinnern, wie Gott damals da in der Wüste, als sie mit Mose unterwegs waren, wie er dem Volk Gebote gegeben hat, wie er dem Volk ein Gesetz gegeben hat und wie er mit dem Volk einen Bund geschlossen hat. Und diese Phänomene, die hier beschrieben werden, Feuer, Wind, also Sturm und verschiedene Stimmen, das waren Dinge, die haben die Juden wohl zur damaligen Zeit auch als Symbole für diese Gesetzgebung am Sinai verstanden. Und das ist praktisch so ein Hinweis, damals hat Gott einen Bund geschlossen mit dem Volk und hier schließt er nochmal neu einen Bund, von dem die Propheten eben gesprochen haben und haben gesagt, irgendwann wird es einen neuen Bund geben. Und dieser Bund bedeutet, dass jeder in seinem Herzen diesen Geist Gottes hat und dass jeder in seinem Herzen neu werden kann. Und das passiert jetzt hier. Dieser neue Bund. Und dann kommt diese ganze internationale Gemeinschaft zusammen. Es gab in Jerusalem Juden verschiedenster Herkunft. Nachdem das Volk Israel ja mal verschleppt worden war, gab es Juden in ganz verschiedenen Gegenden, also all diesen Bereichen, die da aufgezählt werden. Und einige von denen lebten in Jerusalem und andere sind auch extra für dieses Fest gekommen. Und diese internationale Gemeinschaft, die kriegt das irgendwie mit, da in diesem Haus passiert etwas Außergewöhnliches und sie laufen hin und dann passiert eben das nächste Wunder, dieses Sprech- und Hörwunder, dass die Apostel in unbekannten Sprachen reden, die sie nicht gelernt haben, die aber für die anderen offensichtlich verständlich waren und sie sprechen und die anderen hören das. Wie genau das passiert ist, keine Ahnung, wenn man es erklären könnte, dann wäre es ja auch kein Wunder, aber Gottes Geist macht es offensichtlich möglich. Und dieser Geist, das ist eben das Erste, der sorgt dafür, dass so eine Grenzüberschreitung möglich ist, der sorgt für diese Verständigung, er sorgt für Verwunderung, aber er sorgt eben auch für Spott. Zum einen sagen die Leute, Moment mal, das sind doch einfache Galiläer und die Galiläer, das waren eben so die aus dem Hinterland, die Ungebildeten, die wenig Ahnung hatten, die auch religiös eher so ein bisschen zweifelhaft waren, von denen hat man nicht viel erwartet. Dass Jesus von da oben kam, das war auch vielen suspekt. Und die können jetzt auf einmal hier reden in Sprachen, die sie nie gelernt haben. Das ist das Erste. Und dafür gibt es natürlich nur eine Erklärung. Das kann alles nicht normal sein. Die haben einfach einen zu viel gehoben. Es kommt zu Spott. Aber am Ende des Tages ist eine Gemeinschaft entstanden. Aus dieser bunten Mischung eine Gemeinschaft unterschiedlichster Menschen, unterschiedlichster Herkunft, eine Gemeinde, die eben nicht mehr so ein homogener Verein ist, wo alle gleich sind, wo alle irgendwie stromlinienförmig unterwegs sind, eine Gemeinde, die multikulturell ist, eine Gemeinde, die dadurch natürlich dann im weiteren Verlauf auch viele Schwierigkeiten hat, je lebendiger das Ganze ist, umso mehr Probleme gibt es natürlich auch, aber das kennzeichnet letztlich die Gemeinde in der ersten Zeit bis in das Römische Reich rein, sie ist in der Lage, diese Grenzen zu überwinden. Es kommt also von dieser Zerteilung, von der Aufspaltung in verschiedene Milieus und Gruppen und Interessengruppen kommt es in der Gemeinde dazu, dass aus ganz vielen unterschiedlichen Gruppen das etwas Einheitliches entsteht. Also nicht mehr, es treffen sich nur die, die die gleichen Interessen haben, die so die gleiche soziale Schicht haben, sondern über Grenzen hinweg. Und ich finde, das zeigt etwas von Gottes Idee. Wenn wir mal in die Bibel reinschauen und überlegen, wie ist das ganz am Anfang gewesen, dann hat Gott die Welt geschaffen, Menschen haben diese Welt begonnen zu füllen und man hat so den Eindruck, es ist ein Wunsch, es gibt ein Volk von Menschen, die Gott verherrlichen, die Gott auch auf dieser Erde repräsentieren. Und dann kommt es zu diesem Bruch in der Beziehung mit Gott und dann folgt auch die Zerstreuung, dann folgt es, dass Menschen sich nicht mehr verstehen, dass verschiedene Völker entstehen. Das ist diese Geschichte nachzulesen in 1. Mose 11 vom Turmbau zu Babel, wo dann auf einmal die Sprache verwirrt wird. Man versteht sich nicht mehr und aus einem Volk entstehen ganz viele. Ich muss bei der Geschichte immer an einen Kommilitonen denken, der bei uns in der Griechischvorlesung lautstark seinen Unmut über diese Geschichte geäußert hat, weil er immer noch sauer auf die Beteiligten war, dass er jetzt diese ganzen alten Sprachen lernen musste. Aber hier an der Stelle, an Pfingsten, passiert praktisch die Umkehrung. Da passiert es, dass aus dieser Zerteilung wieder eine Einheit wird. Und wenn man dann an das Ende schaut der Bibel, um die Linie mal bis zum Ende durchzuziehen, dann kriegen wir so einen Einblick in Gottes neue Welt, in das Fest am Ende der Zeiten. Und das Bild, was da gemalt wird, ist eine unglaublich große Menge von Menschen aus allen Nationen, allen Stämmen, allen Sprachen. Und die alle zusammen sind in der Gegenwart Gottes und schaffen das, miteinander Gottesdienst zu feiern, ohne sich über Vorlieben, Musik und alles Mögliche zu streiten. Das ist diese große Vielfalt am Ende mit einem Ziel, Gott groß zu machen. Und das fängt da an. Und das heißt ja dann letztlich, Gemeinde heute hat das Potenzial, genau davon schon etwas wiederzuspiegeln. Nicht einfach nur so eine Monokultur zu sein, wo wir alle gleich sind, sondern wo die Mischung es eben macht und wo die Mischung eine Bereicherung ist. Und ja, wenn ich hier so reingucke, dann finde ich heute Morgen von vorne, da kommt schon was davon zum Ausdruck. Wir sind so unterschiedlich und vielleicht hätten wir im normalen Alltag nie was miteinander zu tun und vielleicht findet man sich manchmal auch irgendwo ein bisschen anstrengend, aber wir sind alle miteinander hier mit diesem einen Ziel. Wir wollen miteinander Gott suchen, wir wollen ein Leben leben, auf ihn ausgerichtet. Und ich habe schon gesagt, die Gemeinde hat es in den ersten Jahrhunderten geschafft und viele sagen, das war eines der Geheimnisse, warum die Gemeinde es geschafft hat, im Römischen Reich dieses Römische Reich zu verändern, weil die es geschafft haben, Grenzen zu überwinden, weil die es geschafft haben, über soziale Schichten hinweg Menschen zusammenzubringen. Und wir leben heute in der Zeit, wo uns eigentlich die ganze Zeit gesagt wird, gegenläufige Tendenz. Ja, wir bewegen uns in unseren Milieus, man hat seine Blase, wie man ja so schön sagt, und da ist man schön abgeschottet und man umgibt sich mit den Menschen, die eigentlich genau das auch immer so denken, wie man selber. Und es ist oft schwierig, sich zu verstehen, es ist schwierig, diese Grenzen irgendwo zu überschreiten. Und das, was hier beschrieben wird, das erinnert uns daran, eine Gemeinde, in der Gottes Geist wirkt, die durch seine gute Nachricht angetrieben ist, da können wir uns treffen, trotz aller unterschiedlichen Fragen. Wir treffen uns in der Mitte, wir treffen uns bei Jesus und wir haben diese Hoffnung, wir müssen nicht automatisch so sein wie alle anderen. Also, wenn du heute hier bist und das Gefühl hast, du kommst dir irgendwie anders vor, das ist überhaupt kein Problem. Das ist die große Hoffnung, die in dieser Botschaft drinsteckt. Wir treffen uns ja eben nicht wegen der gleichen Hobbys. Wir sind keine Interessengemeinschaft für irgendwelche Freizeitbeschäftigungen, sondern wir treffen uns, weil wir das gleiche Ziel haben. Und egal, wo wir stehen, wir wollen diesen Gott besser kennenlernen. Und manche kennen ihn vielleicht schon länger und andere fangen erst an, aber wir wollen uns miteinander auf den Weg machen, das zu entdecken. Und ja, das ist herausfordernd. Das braucht manchmal mehr als menschliches Wollen und deshalb brauchen wir eben an dieser Stelle Gottes Eingreifen, dass das überhaupt möglich ist, dass er mit seinem Geist in unser Leben und auch in unsere Gemeinde kommt, um das möglich zu machen, um uns seine Perspektive zu schenken. Ich weiß nicht, was dieses Bild bei dir auslöst von einer Gemeinde, die Interessen, persönlichkeitsübergreifend, generationenübergreifend, vielleicht auch multikulturell geprägt ist. Vielleicht findest du das total gut, vielleicht sagst du aber auch, boah, wenn wir alle so unterschiedlich sind, das macht es doch einfach anstrengend, sich ständig auf andere Leute einzulassen. Das wird alles nur komplizierter. Und dann zeigt diese Geschichte uns das Nächste. Es gibt eine Veränderung durch Gottes Geist von Befürchtungen und Angst hin, mutig solche Schritte zu gehen. Und das sehen wir bei Petrus. Das ist das Zweite, von Angst zu Mut. Es ist ja ein Missverständnis zu denken, wenn ich mit anderen unterwegs bin und mit anderen vielleicht auch gute Beziehungen pflege, dann muss ich automatisch alles so sehen wie der andere. Dann müssen wir uns überall einig sein. Ich glaube, das ist auch so einer der Irrtümer unserer Zeit, dass wir das immer so gesagt kriegen, eben dieses Blasendenken. Du kannst dich nur mit Leuten umgeben, die alles so sehen wie du. Aber kann ich wirklich nur Freund oder Freundin mit Menschen sein, die genauso sind wie ich? Kann ich den Mut haben, andere Menschen auch erstmal einfach so anzunehmen, ihnen zuzuhören, ohne gleich zu sagen, ich finde alles gut, was sie denken oder was sie machen? Es ist nicht einfach. Es wird uns sicherlich erschwert, so zersplittert wie unsere Gesellschaft auch ist. Aber Gottes Geist schenkt uns Mut zu dieser Grenzüberschreitung, dann auch Mut, trotzdem eigene Positionen zu vertreten, auch wenn sie unbequem sind. Und das, finde ich, sieht man total gut bei Petrus in dieser Geschichte. Wer war Petrus? Die Bibel schon ein bisschen intensiver kennen, die wissen, Petrus war eigentlich immer der, der als erstes vorne dabei war, wenn irgendwie Jesus die Jünger was gefragt hat, dann war Petrus immer der, der den Mund als erstes aufgemacht hat, der sich dann später ganz schön selbst überschätzt hat und der ziemlich tief gefallen ist, der versagt hat, der aber auch begnadigt wurde. Und jetzt auf einmal tritt dieser einfache Fischer wieder vor und er tritt zu dieser großen Volksmenge hin. Einfacher Fischer, keine Rhetorikausbildung, kein Studium. Und er traut sich eine, wenn man sie liest, sehr deutliche und auch theologisch tiefgehende Predigt zu halten. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass der Heilige Geist nicht nur eine Gemeinschaft schafft von Menschen, die zusammenkommen, sondern dass er wirklich auch das Potenzial hat, in unserem Leben, also auch in deinem Leben, etwas zu verändern und vielleicht sogar auch Gaben zu schenken, die du vorher nicht hattest, oder dir zu helfen, Gaben zu entfalten, die ohnehin schon in dich reingelegt sind. Darauf hoffen wir. Das wollen wir auch miteinander entdecken und der Heilige Geist schenkt Mut. Petrus hat auf einmal den Mut, sich vor diese Leute zu stellen, ihnen das zu sagen, was ihm wichtig ist. Der Heilige Geist schenkt uns Mut zum Bekennen. Er schenkt uns Mut, Dinge anzupacken. Er schenkt uns den Mut, uns auch auf andere einzulassen. Und das ist, finde ich, dieser Petrus ein ganz persönlich gutes Beispiel dafür, wie Gott uns wirklich neu machen kann. Und da steckt so viel Hoffnung drin für uns. Da steckt die Hoffnung drin für alle die, die sagen, was kann Gott schon mit mir anfangen? Was kann ich schon für einen Beitrag leisten? Gottes Geist kann mit dir
einen Beitrag leisten. Und sein Geist kann auch da etwas verändern in deinem Leben, wo du sagst, ich kämpfe mit diesem oder jenem Thema schon so lange. Ich ringe darum, ein Leben zu führen nach Gottes Willen und ich komme einfach an der Stelle immer wieder an Grenzen. Und sein Geist kann uns diese Kraft schenken. Es löst nicht automatisch alle Herausforderungen und manche Dinge und Themen und Eigenschaften, die beschäftigen uns vielleicht ein Leben lang. Aber Gott schenkt uns seinen Geist. Und da, wo du dich schwach fühlst, da ist es dann im Grunde genommen wie bei so einem Handschuh. Wenn ich einen Handschuh nehme und halte den einfach so hoch, der ist schlaff. Mit diesem Handschuh kann ich nichts machen. Aber wenn die Hand in den Handschuh reinkommt, dann bekommt dieser Handschuh Kraft und dann kann man mit diesem Handschuh etwas anpacken. Erneuerung und Veränderung sind möglich. Und es fängt damit an, dass wir uns von diesem Heiligen Geist füllen lassen, dass wir uns praktisch wie dieser Handschuh zur Verfügung stellen. Und womit fängt es an, dass wir diesen Heiligen Geist bekommen? Das ist die dritte Veränderung von Ich zu Jesus. Petrus hält diese Predigt, die ist wie gesagt relativ lang und die ist auch nicht ganz einfach. Das sind viele Stellen so aus dem Alten Testament, weil das ja Juden waren, die das kannten und die sich da auskannten. Wenn man das zusammenfasst, was er da sagt, dann kann man sagen, er versucht zu beweisen, dass Jesus, von dem die Juden ja gesagt haben, das ist irgendwie ein, keine Ahnung, ein Hochstapler oder ein Irrlehrer, ein Anmaßender, der aus dem Weg geräumt werden muss, dass dieser Jesus tatsächlich der versprochene Retter ist. Das ist der Kernpunkt dieser Predigt, dass Petrus am Ende sagt, das müsst ihr erkennen, dieser Jesus ist tatsächlich der, der er zu sein behauptet hat. Dieser Jesus ist tatsächlich der versprochene Retter. Und die Auferstehung, das ist das, wo es sich zuspitzt, das ist der Beleg dafür, dass dieser Jesus eben nicht tot geblieben ist. Und dann kommt am Ende die ganz deutliche Anklage, dass er diesen Juden sagt, und ihr alle, ihr habt ja mitgemacht. Ihr alle, die ihr jetzt hier steht, ihr seid mitschuldig, ihr seid mitverantwortlich für den Tod Jesu. Das ist nochmal so ein Beleg für den Mut, dass Petrus da wirklich den Mut hat, ihnen auch zu sagen, ihr seid komplett auf dem falschen Dampfer unterwegs, ihr müsst in eurem Leben etwas ändern. Es ist aber auch ein Beleg für diese Herausforderung, dass sich am Ende diese Frage nach etwas Neuem in meinem Leben an Jesus entscheidet. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Was machen wir mit diesem Jesus? Der Weg zu dieser Erneuerung beginnt mit Jesus. Und man muss sich vorstellen, was bedeutet das für die Menschen damals? Das war für sie ein komplettes Umdenken. Sie haben gedacht, sie sind auf der richtigen Schiene unterwegs mit dieser ganzen jüdischen Tradition und mit dem Glauben und all dem, was dazugehört. Und jetzt sollen sie auf einmal auf jemanden vertrauen, den sie komplett abgelehnt haben. Also das erfordert eine wirklich 180 Grad mindestens Wende. Heute ist es für uns vielleicht nochmal ein bisschen anders. Wir kommen nicht aus dieser jüdischen Tradition. Gleichzeitig sagt die Bibel, dass das, was Petrus diesen Leuten sagt, ihr seid mitverantwortlich für den Tod von Jesus, dass das eigentlich allen Menschen gilt und nicht nur einer bestimmten Volksgruppe. Wenn es wirklich darum geht, dass es etwas mit der Schuld der ganzen Welt zu tun hat, dann hat das also auch etwas mit uns allen zu tun und dann könnte er uns das vielleicht heute auch so sagen. Und deswegen ist auch diese Grundsatzentscheidung für uns nochmal die gleiche. Ja, die Juden, die hatten schon ein Verständnis von Gottes Gnade. Die wussten, dass Gott barmherzig ist. Das war für sie klar. Es gibt Schuld, aber es gibt auch Vergebung. Es gibt Opfer für die Vergebung. Sie wussten, es muss eine Erneuerung geben. Sie hatten nur eben ein anderes Verständnis von dem Retter und andere Erwartungen. Bei uns ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders. Wir werden an vielen Stellen mit diesem Denken geprägt, jeder ist eben doch seines Glückes Schmied. Das heißt, in uns drin steckt dieser Drang, wir müssen etwas aus uns machen, wir müssen etwas darstellen und das, was letztlich dahinter steckt, ist ja schon dieser Gedanke, ich kann mich selbst retten, ich kann mich selbst erlösen. Und ich glaube, dass das hinter vielen Dingen auch steckt, wo Christen vielleicht sagen würden, das ist Sünde oder das ist Schuld. Da steckt etwas dahinter, dass wir das machen, dass wir denken, wir brauchen das unbedingt. nämlich der Wunsch, unser eigener Retter zu sein. Und dann ist wieder diese Frage für uns ganz persönlich, drehe ich mich in meinem Leben um mich oder drehe ich mich um Jesus? Und genau das passiert hier, dass Menschen sagen, wir sind bereit, ab sofort unser Leben von diesem Jesus bestimmen zu lassen. Sie wenden sich einem Retter zu. Und einen Retter anzunehmen bedeutet ja, ich brauche Hilfe. Einen Retter anzunehmen bedeutet, okay, ich höre auf, mich selber zu retten und ich nehme dieses Rettungsangebot an. Und das kann auf zwei Wegen passieren. Das ist damals auch auf zwei Wegen passiert. Zum einen, ich beschäftige mich mit diesem Jesus und ich erkenne, der hat recht mit dem, was er gesagt hat. Das, was er gesagt hat, das stimmt, sein Anspruch, der ist richtig. Wenn der tatsächlich auferstanden ist, dann ist es was Einmaliges, dann sollte ich vielleicht auch nochmal genauer hinhören, was sagt er denn sonst noch alles? Das ist der eine Weg, diesen Jesus zu erkennen. Und das zweite ist, ich erkenne in meinem Leben, dass ich einen Retter brauche, weil ich es selber eben nicht schaffe und weil ich Gottes Maßstab nie einhalten werde. Ganz egal, was meine Situation ist. Die Bibel ist an der Stelle recht realistisch. Und dann sind wir alle herausgefordert, von ich zu Jesus diese Lebenswende zu vollziehen. Von dem Wunsch nach, ich kann mich doch selber retten, hin zu Jesus. Und es kann herausfordernd sein, weil ich Kontrolle abgeben muss und weil du vielleicht manchmal auch denkst, wenn ich das wirklich mache, wenn ich sage ab sofort, ich möchte mein Leben rund um diesen Jesus drehen, dann verliere ich ja was. Dann muss ich ja was aufgeben, das kostet ja was. Und ja, Jesus sagt, das kostet was. Das kostet uns alle etwas. Das ist nicht einfach billige Nachfolge. Aber das Geheimnis dabei ist, dass Jesus sagt, in dem Moment, wo du das tust, da findest du das Leben, so wie es wirklich gedacht war. Der scheinbare Verlust ist aus unserer Perspektive, aus Perspektive Maßstäben dieser Welt vielleicht ein Verlust, aber aus Gottes Perspektive mit Ewigkeitsblick, da ist es überhaupt kein Verlust. Ich finde das Leben, wenn ich bereit bin, aufzugeben. Und Gottes Geist macht an Pfingsten ja beides. Er führt das vor Augen, dass ich das überhaupt verstehe. Dabei will er mir helfen, dass er uns die Augen öffnet und dass er dann auch bei uns bleibt und uns hilft, diese Erneuerung in unserem Leben anzuwenden. In der alten Lutherbibel heißt es am Ende dieser Predigt, das ging ihnen durchs Herz. Was Petrus gesagt hat, das hat sie im Innersten getroffen. Das war wie so ein Stich ins Innerste. Und das ist das, was wir an dieser Stelle brauchen. Ich kann das nicht machen, ja, von hier vorne, wir können das nicht machen, wir können unser Bestes geben, aber dass uns das tatsächlich im Innersten trifft, da brauchen wir Gottes Eingreifen. Und wir brauchen als Gemeinde, als Einzelne immer wieder solche Momente, dass wir das nicht einfach nur lesen und dann abnicken und sagen, ah ja, kenne ich schon, Pfingstgeschichte, habe ich schon 72 Mal gelesen oder so und ich weiß schon, wie das funktioniert und das andere mit Jesus eigentlich auch alles. Wir brauchen das, dass wir uns darauf einlassen und im Innersten nochmal neu davon berühren lassen. Die Bibel sagt, Gottes Geist redet durch sein Wort. Das will Gott gebrauchen. Auf dem Weg will er zu uns reden. Und die Frage ist, geht dir das noch durchs Herz? Bist du bereit, dich darauf einzulassen? Gottes Geist verändert, aber er wirkt durch sein Wort. Und dem müssen wir uns aussetzen und dann seine verändernde Kraft erleben, als Einzelne und als Gemeinde. Das ist die große Hoffnung für die, die sich schon lange nach dieser Veränderung sehnen. Und das ist die Hoffnung für uns als Gemeinde, dass wir dieses neue Leben auch erleben wollen. Der Geist schenkt eine neue Gemeinschaft. Er schenkt uns den Mut, uns auch diesen herausfordernden Themen zu stellen. Und er hilft uns dabei, wirklich immer wieder von uns wegzusehen, auf Jesus. Und das wünsche ich uns allen. Amen.